Nach einer langen Rückreise gestern, einer kurzen Nacht und einem chaotischen Aufräumen heute Morgen haben wir uns direkt an die Mikrofone gesetzt und hier kommt der Rennbericht vom Ironman in Hamburg. Herzlich willkommen im Mission Triathlon Podcast, der Podcast, wenn es ums Laufen, Schwimmen und Radfahren geht. Diese Folge wird dir präsentiert vom Mission Triathlon Racing Team, der Triathlon-Community, die dich im Sport voranbringt. Denn im Team bekommst du eine strukturierte Trainingsplanung auf vier Niveaus, die wir dir über unseren Partner Training Peaks zur Verfügung stellen. Für die spezielle Wettkampfvorbereitung stehen dir zusätzlich zahlreiche weitere Pläne zur Verfügung, die du ganz individuell nutzen kannst.
Darüber hinaus bekommst du als Teammitglied aber auch Zugang zu monatlichen Webinaren und einer ständig wachsenden Wissensdatenbank rund um alle Aspekte des Triathlons. Aber damit nicht genug. Du kannst dich exklusiv im Teambereich mit anderen Mitgliedern austauschen und zum gemeinsamen Training verabreden. Und das Beste, mit dem Code MTP-Rabatt bekommst du als Podcast-Hörerin oder Hörer den ersten Monat gratis. Schau doch gleich mal rein. Den Link dazu findest du in der Podcast-Beschreibung. Wir sehen uns gleich im Racing-Team.
Ja, ich glaube, meine Garmin sagt mir immer noch, dass meine Erholung, meine Leistung, ich weiß gar nicht, was das für eine Grafik ist, aber sie ist bei 1. Ah, die Body Battery. Nein, ich bin bei 45 heute Morgen schon. Gestern war ich bei 1. Interessanterweise war ich nach dem Ironman bei 5, was ich auch gut fand. Also der Ironman hat meine Body Battery gar nicht leer gemacht. Ich hatte noch Reserven danach. So, das fand ich sehr spannend. Aber so hat sich's dann nicht angefühlt.
Ja, ist auch die Frage, ob du mit diesen 4 Punkten noch sehr viel schneller irgendwie ins Ziel gekommen wärst oder das ist ja sowieso so ein theoretischer Wert. Also
ja.
Ich glaube, da sollte man nicht zu viel drauf geben. Die Uhr sagt viel, wenn der Tag lang ist. Hauptsache ist, du bist ins Ziel gekommen und dir geht's soweit erstmal den Umständen entsprechend gut.
Ja, den Umständen entsprechend gut. Man merkt es doch an der einen oder anderen Stelle noch. Und ich habe tatsächlich heute Morgen gerade unter der Dusche noch das Gefühl gehabt, als wäre der Chip noch am Fuß. Weil ich den beim Radfahren tatsächlich unterm Socken getragen habe. Und das wäre vielleicht mit dem Chip nicht so das Problem gewesen. Aber wir kommen im Verlauf dazu. Wetter war nicht gut. Im Socken hat sich Dreck gesammelt. Und das hat, glaube ich, ein bisschen wie Schmirgelpapier sich verhalten. Das heißt, ich habe da auch ein bisschen eine Scheuerstelle, die ich halt echt immer noch spüre. Und davon abgesehen tun mir tatsächlich die Beine weh. Das hatte ich auch nicht immer. Aber auch das wird sich im Laufe dieser Podcast-Folge klären, warum das eben so ist. Es gibt viel zu erzählen. Der Ironman, würde ich mal sagen, war jetzt nicht nur in der Bubble Press, in der Presse, in der Triathlon-Community, sondern hat es auch in große Medien geschafft, was jetzt leider nicht so schön war. Aber ihr habt es sicher alle mitbekommen. Und da kommen wir auch gleich noch drauf. Es gab einen mutmaßlichen Anschlag auf die Radstrecke. Und mutmaßlich, weil, ne, man kann jetzt nicht ausschließen, dass es nicht vielleicht auch doch ganz anders gewesen ist, aber ja, ich habe sowas echt noch nie erlebt. Aber ich würde sagen, wir fangen irgendwie vorne an und kommen dann im Laufe des Gesprächs irgendwann ins Ziel. Oder? Machen wir das so?
Ja, genau. Ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Dinge zu sagen. Wir haben natürlich jetzt auch nicht alle Infos oder jede Meinung, die wir beleuchten können. Wir werden natürlich unsere eigene Meinung und unsere Erfahrungen schildern hier.
Ja.
Den Livestream muss ich tatsächlich nochmal im Nachhinein schauen. Dafür hatte ich noch keine Zeit. Aber ich glaube, es gab genug Dinge, die wir erlebt haben an dem Tag. Und vor allem du, Schorsch, das ist ja das Wichtige. Das heißt, das ist jetzt einfach ein erster Handbericht von einem Athleten, der viel erlebt hat.
Ja, tatsächlich. Und wir waren beide halt nicht zu Hause. Wir wissen nicht, was im Livestream lief, was wann da zu sehen war, was man da erfahren hat, über was da diskutiert wurde. Wir waren eben live vor Ort und haben da Eindrücke gesammelt. Ich würde aber tatsächlich sagen, ich würde es 2 Tage vorher anfangen, weil so ein Ironman, so eine Langdistanz ist ja nicht immer nur, man kommt da morgens an, macht es mal schnell und geht wieder nach Hause. Ist schon immer ein bisschen mehr. So. Und ja, unsere Anreise war eigentlich ganz okay. Wir hatten ab Donnerstag eine Unterkunft und das wussten wir damals noch nicht. Also wir kommen ja nicht aus Hamburg und wir kennen die Stadt jetzt nicht wie unsere Westentasche, obwohl ich bei meiner Westentasche auch nicht sicher bin, so selten wie ich Weste trage. Aber wir haben uns da eben ja, so eine Mischung aus möglichst günstig und möglichst nah eine Unterkunft gesucht. und sind dann da angekommen und ich hab extra mir natürlich Notizen gemacht, weil ich mich damit auch nicht auskenne, aber wir kommen da nochmal drauf, weil das fand ich auch tatsächlich sehr schön. Wir waren in Uhlenhorst für Leute, für die Locals. Wir waren am Feenteich. Das ist echt richtig schön da. Das Haus war eher wahrscheinlich so eine Mischung aus Airbnb und na, vielleicht Studentenwohnheim. Es hatte jedenfalls so ein bisschen den Anschein, lauter kleine Apartments. Und die Leute, die da wohnen, waren jetzt, glaube ich, auch nicht die Alteingesessenen. So. Aber Aussicht war schön. Die Vermieter haben sich extrem viel Mühe gemacht mit ihrem Apartment. Es war extrem viel durchdacht. Das war schon mal schön. So. Und dann sind wir da angekommen, konnten uns da quasi niederlassen und ja, alles vorbereiten. Freitag war eigentlich Athletenbriefing angesetzt. Das war, glaube ich, 4.15 Uhr abends. Ich glaube, wir haben es in der letzten Podcast-Folge gesagt, weil nämlich noch jemand zu uns kam und gemeint hat, oh, gut, dass ihr das gesagt habt, sonst wäre sie nicht da gewesen. Auf jeden Fall wollten wir dahin und es war eben auch die Pressekonferenz um 13 Uhr. War die angesetzt, glaube ich.
Ja.
Es gab auch noch irgendwie so ein Athletes-Panel auf dem Rathausmarkt, weil da war natürlich alles, da war das Ziel und da waren eben die ganzen Stände, da hat man auch seine Unterlagen bekommen und. So. Und ja, dann sind wir da zur Pressekonferenz. Wir haben uns, und das ist eigentlich auch echt was Schönes in Hamburg und das haben wir eigentlich schon oft genutzt, wenn wir da waren, und zwar die Stadträder haben wir ausgeliehen. Ah, das geht immer super schnell und dann sind wir echt durch die Stadt gecruised, was ich finde das cool, weil man sieht halt auch was von der Stadt, wenn man irgendwie in der UUS, was auch immer, Bahn sitzt, dann ist es meistens nicht so, aber so konnten wir da echt immer so ein bisschen was von der Stadt mitnehmen, die Vibes, und da sind dann immer hin und her geradelt, tatsächlich auch zum Bike-Check-In, ich natürlich mit meinem Triathlonrad, aber Lotta mit dem Stadtrad und zurück auch wieder mit Stadtrad, also war super. Und dann sind wir zur Pressekonferenz, die nicht ganz so war, wie wir gedacht haben. Wir kennen halt die aus Rot und da sind immer die Profis, so das große Vorstellung und da wird über das Rennen gesprochen. Das war bei Ironman tatsächlich nicht so. Das war überraschend, aber interessant, weil wir lauter Leute getroffen haben, die wir halt kennen. Grüße gehen raus ans Triathlon-Magazin, da haben wir uns echt gefreut. Und auch Thorsten Radde war da, Dirk Froberg war da und das ist natürlich immer super. Scott DeRue war auch da, das hat uns auch sehr gefreut. Wer uns schon länger folgt, kennt unsere Geschichte mit Scott. Und die hat in Hamburg ein weiteres Kapitel dazu gewonnen. Und ja, dann saßen wir eben da und haben uns das schön angehört und haben uns halt mal angeschaut, wie das so ist. Waren Leute von der Stadt da, die Renndirektorin war da. Es ging natürlich ums Wetter, weil das eben in Hamburg, ja, wer das letztes Jahr verfolgt hat, der weiß, Wetter in Hamburg ist eben so eine Sache. Und alle haben irgendwie gezittert wegen Gewitter, ob es jetzt ein Gewitter gibt oder nicht, wie das Wetter wird am Sonntag und so. Und ja, das war eigentlich schon ganz spannend. Es war zu dem Zeitpunkt aber tatsächlich schon so, dass dieses Athletenbriefing abgesagt wurde wegen Unwetter. Und das war auch gut, weil es ist tatsächlich eingetroffen. Also es hat extrem stark geregnet zu dem Zeitpunkt, zu dem dieses Briefing hätte sein sollen.
Ja, geblitzt dann.
Ja, genau.
Also, und es gab ja tatsächlich auch echtes Gewitter. Also ich habe es nicht donnern hören, interessanterweise, aber Blitze hat man auf jeden Fall gesehen und das wollte man dann nicht riskieren, dass da irgendjemand erstens draußen sitzt und nass wird, sich vielleicht erkältet vor dem Rennen. Das wäre ja auch schon unschön, aber eben auch weitere Gefahren wollte man natürlich abwenden.
Ja, auf jeden Fall. Das, ja, man wollte auch einfach nicht, dass die Leute nass werden und dann vielleicht 2 Tage später krank sind. So, das ist ja unabhängig vom Blitz oder vom Gewitter, ja, so die Sache. War gut, gab dann auch ein Videobriefing, das ja sich im Nachgang vielleicht der eine oder andere doch nochmal hätte extra angucken sollen. Aber so war es eben und das war sicher auch eine bessere Entscheidung. Wir hatten dann noch ein bisschen was zu klären. Ich habe meine Startunterlagen noch holen müssen. Wir hatten ein bisschen was zu klären. Ich musste erstmal die Info und die Info, der Dank geht raus. Christina, das war echt super. Das hat uns super viel geholfen. Wir mussten dann noch einmal um den Block gehen und eine Lösung abwarten und haben dann unser Problem gelöst bekommen. Und ich konnte meine Unterlagen abholen und war dann quasi schon mal safe fürs Rennen. Es gab die Startnummer, natürlich Fotos. Ich glaube, drei Nummern später war gleich jemand, ich weiß gar nicht, ob er Podcast hört oder Videos schaut. Auf jeden Fall, ja, wurden wir dann gleich erkannt beim Fotos machen. Dann gab es doch gemeinsame Fotos. Und ich weiß gar nicht, wie er heißt, aber wir haben uns natürlich beim Check-in nochmal gesehen, weil sein Fahrrad neben meinem stand. Wir haben uns Wechselzone morgens gesehen und auf der Laufstrecke. Er war leider für ihn zum Glück, für mich ein Pech. Er war wesentlich schneller unterwegs als ich und konnte dann schneller ins Trockene wandern. Aber ja, das war eigentlich schön da auch. Und gerade auf der Laufstrecke habe ich dann noch viele Leute getroffen, die uns kannten. Und das war dann schon ganz nett. Der Freitag war, würde ich sagen, eigentlich relativ entspannt. Da gab es nicht so viel zu tun. Und das war auch am Samstag so. Samstag war übrigens echt schönes Wetter. Also Samstag wäre mein Top-Rennwetter gewesen. Da wär ich echt gerne gestartet, aber es war halt leider Samstag und nicht Sonntag. Ja, ich wollte noch eine Runde laufen gehen. Dann waren wir tatsächlich noch einmal um die Außenalster mit Marc Maslow. Ich weiß nicht, ob ihr Marc kennt. Der ist, also wir kennen ihn, weil er lange, lange vor uns schon angefangen hat, einen Blog zu schreiben. Also Marc ist quasi der Blogschreib-Veteran, der Blogschreiber der ersten Stunde. Ich weiß gar nicht, wie man es sagen soll, aber wenn jemand einen erfolgreichen Blog...
Ja, also eigentlich... Ja.
Wenn jemand einen erfolgreichen Blog im Bereich Fitness in Deutschland gestartet hat, dann war er ganz weit vorne mit dabei.
Definitiv. Also ich würde sagen, er ist so ein bisschen vielleicht auch das Pendant zum Triathlon-Podcast, den es ja auch schon sehr, sehr lange gibt, eben im Fitnessbereich. Er macht sehr, sehr viel zum Thema Krafttraining, Fitness und hat natürlich auch einen sehr, sehr großen Podcast, den wir auch verfolgen.
Ja, ja.
Und ja, so als mehr oder weniger Kollegen haben wir uns dann mit ihm getroffen auf eine Runde um die Alster und das war auch sehr, sehr cool und aufschlussreich,
ja.
So jemanden mal in echt zu treffen, den man schon lange online folgt.
Ja, oder auch online kennt. Also wir hatten ja schon so auch mal Kontakt, da haben wir uns mal ein bisschen ausgetauscht. Wir haben Marc auch mal unser Buch geschickt. Wir haben ja unseren Triathlon-Einstiegsguide, über den haben wir schon lange nicht mehr gesprochen hier im Podcast. Den gibt's bei Amazon. Und das ist halt ein Buch quasi für absolute Einsteiger, Leute, die halt mit Sport noch nichts am Hut hatten und aber Triathlon cool finden. So. Und das war einfach toll, da die Möglichkeit zu haben. Ich sehe bei Marc schon seit Jahren irgendwie, wie er immer um die Alster joggt und dachte halt, wenn das mal passt, machen wir das zusammen. Haben wir gemacht, war dann auch so ein bisschen quasi nochmal der letzte Lauf vor dem Wettkampf, ging gut, hat Spaß gemacht und hat uns auch gezeigt, dass so gefühlt halb Hamburg Samstagmorgens an der Alster joggen geht. Also Lotta meinte dann, wir kriegen das vielleicht hier in Stuttgart nicht so mit, weil wir halt nicht so in der City sind, aber was da los ist, also es ist unglaublich. Und es waren gar nicht so viele klassische Triathleten, also die erkennt man ja gut, ihr wisst ja, wovon wir reden. Aber es waren viele auch einfach Läufer, Leute aus der Stadt, die da morgens joggen gehen und das fand ich schon richtig krass. Das war sehr beeindruckend.
Ja, tatsächlich hatte ich auch den Eindruck, dass es schon eine sehr aktive Stadt ist. Ja. Sie haben ja auch diesen Slogan Active City und das bezog sich nicht nur aufs Joggen, sondern da waren auch einige Leute am Workout Park direkt dort an der Alster.
Ja.
Und ja, man hatte einfach das Gefühl, die Leute sind unterwegs, in Bewegung, auch mit den Stadträdern oder sonst mit dem Rad. Ist natürlich auch in Hamburg ein bisschen leichter als in so hügeligen oder bergigen Regionen wie halt hier in Süddeutschland. Aber das war irgendwie sehr, sehr schön zu sehen, dass das einerseits von der Stadt gefördert wird, aber andererseits auch von den Leuten wirklich selbst umgesetzt wird. Mhm. Ja.
Ja. Ja, ja, das war wirklich cool. Spielt vielleicht im Verlauf der Folge auch nochmal eine Rolle. Dann gab es Samstagnachmittag halt noch das Bike-Check-In. Das war eigentlich relativ easy. Ich konnte man sich nicht aussuchen und ich bin großer Fan davon, dass Nummern auf den Racks stehen, dass man seine Nummer sucht und dass man sein Rad an die eigene Nummer macht, weil das einfach, ja, es gibt oft Durcheinander, wenn es dann heißt, ja, du kannst dein Fahrrad hinhängen, wo du willst. Da haben Athleten oft mehr Freiheit, als dann der Gemeinschaft gut tut, weil dann hängt da eines dahin oder macht es so oder wie auch immer so. Das heißt, es gab Nummern, ich hatte eine praktische Nummer, ich hatte direkt einen Platz am Baum, den konnte man gut finden. Ja, das ist ja in Hamburg immer so eine Sache. Lotta kennt das ja vom WTCS. Da bin ich ja noch nicht gestartet. Hab's ja immer nur gehört, wie groß diese Wechselzone ist. Jetzt habe ich es live erlebt und ich war froh, dass ich eben so einen markanten Platz hatte. Und mein Fahrrad auch extrem schnell gefunden habe, weil so ein schwarzes Canyon ist jetzt auch nicht unbedingt auffällig in so einer Wechselzone. So, dann hat man sich noch ein bisschen unterhalten, ne? Man trifft sich halt dann da wieder, so mit den Leuten, die neben einem stehen, die neben einem die Nummern haben. Und ja, dann musste ich noch meine Beutel aufhängen, hatte alles gut vorbereitet. Und ja, war eigentlich relativ schnell wieder raus. Dann sind wir noch zurück und haben noch was eingekauft. Bevor ich was Falsches sage, in Uhlenhorst kann man echt gut so sich noch schnell was besorgen. Da gibt es Supermärkte, da gibt es aber auch ganz viele kleine Läden, Bäcker, Restaurants, Pizzeria. Und Bäcker waren ganz wichtig, weil wir haben echt gute Pizza bekommen. Da waren wir zweimal. Und beim Bäcker waren wir, glaube ich, dreimal oder so. Also war richtig gut. Und ja, dann ist halt samstags immer so eine Sache. Ich musste noch meine Getränke mischen. Ich habe so ein bisschen spezielles Getränke-Setup getestet oder habe das so ein bisschen umgestellt. Wer bei Instagram folgt, und das kann ich nur empfehlen, dass man mir bei Instagram folgt, der hat gesehen, dass ich nochmal im Baumarkt war letzte Woche. Ich habe noch eine Fahrrad-Radcomputer-Halterung gebaut, die echt mega gut funktioniert hat. Also wenn da Interesse da ist, ich glaube, dann würde ich da auch mal noch ein Erklärvideo, ein DIY-Bastel-Dir-Selber-Video machen. Und ja, das habe ich gebaut, weil ich habe die Flasche oder ich habe einen Flaschenhalter an den Extensions. Ich habe mich vom Trinksystem verabschiedet. Ich hatte da vor 2 Jahren mein Trinksystem, das war nicht gut. Das hat immer geklappert und ließ sich nicht gut trinken, musste man sehr viel Kraft aufwenden, um Flüssigkeit aus dem Trinksystem zu bringen. Ich hatte auch mein Torpedo, da ist Wasser immer so aus dem Torpedo rausgesprungen, ohne dass ich es trinken wollte. Das hat mich auch irgendwie genervt. So, und dann habe ich eben quasi diese Halterung für die Trinkflasche oben gefunden. Das ist ja jetzt seit ein paar Jahren verbreiteter und ich finde das sehr praktisch. Also, dass es einfach nur eine Trinkflasche ist. Ich musste aber den Radcomputer irgendwo anders hin tun, weil der war zu weit unten und ja, ich musste das alles ein bisschen umbauen. Und dann habe ich auch meine Gels, also meine Gelflasche hatte ich jetzt oben am Lenker. Die hatte ich sonst unten immer im Rahmen. Ich habe so eine Aero-Trinkflasche, aber ehrlicherweise war die immer sehr schwer aus dieser Schiene rauszuziehen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Also das ist nicht so ein normaler Flaschenhalter bei einer runden Flasche, sondern das ist so eine Schiene unten eben an der Aero-Flasche. Und das fand ich immer sehr unangenehm. Deswegen habe ich die zwar dabei gehabt mit einem Backup-Gel drin oder mit Backup-Versorgung, aber nicht so viel wie in der primären Gelflasche. Aber ich hatte eben so quasi zwei Optionen und habe oben dann tatsächlich mal so eine 0,5er Trinkflasche gehabt am Lenker, wo meine ganzen Gels drin waren. Jetzt muss ich das halt alles mischen und ich habe auch noch mir eine Trinkflasche mit einem Gel aufs Laufen, auf die Laufstrecke mitnehmen wollen. Musste das auch noch vorbereiten, habe das dann alles mischen müssen. Das selber mischen, wer das YouTube-Video gesehen hat zum Gel selber mischen, das braucht immer eine Weile, weil das Zeug klumpt, dann muss man das hinstellen. Also das ist ein längerer Prozess, bis das dann alles fertig ist. Das habe ich halt dann alles Samstagabend noch gemacht, wir haben noch gegessen. Aber dann war tatsächlich für mich kurz nach 9 Feierabend, Licht aus, ich lag schon vorher auf der Couch immer. Also ich habe mir angewöhnt, die 2 Tage vor dem Rennen ist das Bett mein Lieblingsplatz, weil es einfach sehr angenehm ist und ich mich so viel ausruhen möchte wie möglich. Ja, und dann war man tatsächlich relativ früh im Bett, was bedeutet hat, dass ich fast 7 Stunden Schlaf bekommen habe vor dem Rennen. Und auch, also wirklich 7 Stunden, nicht irgendwie 5-mal aufgewacht und immer nur eine halbe Stunde geschlafen. Und das fand ich schon gut.
Ja, ich wage zu behaupten, dass du da mindestens 2 Stunden länger geschlafen hast als ich. Also jedenfalls gefühlt konnte ich so früh irgendwie kein Auge zumachen. Ja. Aber ja, so ist es halt irgendwie. Hab auch noch einen späten Kaffee gehabt und dann ging irgendwie gar nichts mehr. Aber als Supporter ist man einfach auch mit im Game und selbstverständlich steht man auch mit um 4 Uhr auf und geht mit um 9 ins Bett, wenn es dann halt notwendig ist. Ja, wir wissen natürlich, dass es auch nicht so viel ausmacht, wenn man in der Nacht vor dem Rennen tatsächlich vielleicht aufgrund der Aufregung oder sonstiger Probleme nicht ganz so viel Schlaf bekommt. Aber natürlich ist es umso besser, wenn man da das Gefühl hat, zumindest ausgeruht aufzuwachen. Und das ist super, dass das diesmal gelungen ist, ja?
Ja, weil sonst gab es natürlich auch sehr viele Unwägbarkeiten mit dem Wetter. Ich habe dann Samstagabend aufgehört, drauf zu gucken. Ich habe gedacht, ich gucke Sonntagmorgen, wie es wird. Und dann ist es halt einfach so. Und das ist halt leider auch so, mein Punkt war einfach, oder meine Sorge dabei war, ich mag halt Regen nicht. Ich mag es auch nicht kalt, das habe ich ja schon oft genug wahrscheinlich gesagt. Und ich hatte keine Lust auf ein Regenrennen. Und wenn man dann schon irgendwie 2 Tage vorher weiß, das wird ein Regenrennen, dann will man halt eigentlich auch nicht. Oder das bei mir, das kratzte einfach an der Motivation. Und dann war es tatsächlich morgens so, dass eigentlich auch klar war, es wird Regen geben. Es sah eigentlich gut aus auf der Prognose. Ich meine, mit 0,1 Liter pro Quadratmeter hätte ich super leben können. Das ist halt so ein bisschen Tröpfeln, nehme ich jetzt mal an. Ich habe das noch nie so genau berechnet, aber es las sich ja wenig und ich dachte auch, naja, gut, ich meine, ein bisschen, ein paar Regentropfen ist jetzt nicht so wild. Aber es war auch nicht so warm. Es hatte die Nacht über geregnet. Ich weiß gar nicht, was geschrieben wurde. Irgendwie mittags hat es dann 18 Grad gehabt. Ich glaube, morgens waren es 13 oder 14. Was mir einfach eigentlich schon zu kalt. Und ja, dann ging der Morgen irgendwie gemischt los. Ich habe dann auch, ich hatte Frühstück schon vorbereitet, habe das schnell gegessen und es war echt nicht so viel. Und ich habe es heute Morgen wieder so ein bisschen gemerkt. Ich glaube, ich habe mir irgendwann mal, also das letzte Mal, als ich mir Proteinpulver gekauft habe, Erdbeerproteinpulver gekauft und ich glaube, das kann ich nicht mehr sehen. Ich glaube, also ich kann da mental vielleicht noch ein bisschen mehr mit umgehen. Mein Magen will das, glaube ich, nicht mehr, weil heute Morgen nach dem Frühstück war es auch schon nicht mehr so gut. Mir war tatsächlich Sonntagmorgen nach 100 Gramm Haferflocken und ein bisschen Proteinpulver war mir einfach schlecht. So, und das, also es ist nicht viel. Ich weiß, was ich sonst so frühstücke und ich habe abends auch nicht mehr so viel gegessen vorher, aber mir war schlecht. So, das war echt unangenehm. Ja, ich bin ganz offen hier im Podcast. Das war dann so auf dem Weg zum Leihfahrrad, war das erste Mal, wo ich mir eigentlich gewünscht habe, ich könnte gleich mal kotzen, weil es dann hinterher einfach besser geht. Hat nicht funktioniert. War auch nicht das erste, nicht das letzte Mal an dem Tag, wo das nicht funktioniert hat. Aber ja, so war es dann morgens schon und das waren nicht die optimalen Bedingungen. Als ich dann in der Wechselzone war und alles nochmal durchgecheckt habe, wurde es natürlich ein bisschen besser. Dann hat man auch Leute zum Reden. Ich habe ja auch Bock drauf. Und ja, dann läuft halt alles so seinen Gang. Radcomputer ans Rad, Verpflegung ans Rad, nochmal schnell den Luftdruck ja checken. Und die Beutel musste ich nochmal umsortieren. Ich hatte halt alles in Tüten gepackt, weil es nachts halt geregnet hat. Das heißt, ich musste alles aus den Tüten rauspacken. Oder musste ich nicht, aber es geht halt schneller, wenn die Schuhe dann da schon raus sind und man nur noch den Beutel aufmachen muss, wenn man vom Schwimmen kommt oder dann vom Radfahren. Ja, und dann geht man nochmal aufs Klo und dann geht man raus, nimmt den Neo noch mit. Ich wollte mich dann da draußen umziehen, weil, also ich fand, in Hamburg war es zeitlich schon sehr eng getaktet, weil Wechselzone ging 5 Uhr auf bis 6 Uhr 15 und dann war für mich, und ich war nicht die erste quasi Welle, ging es für mich 6 Uhr 45 ins Wasser. Das heißt, wenn man 6 Uhr 15 aus der Wechselzone kam, dann musste man noch seinen Beutel im Athletengarten abgeben und dann ja, vielleicht noch irgendwie was umziehen, zum Schwimmstart gehen und dann wurde es schon eng. So. Und ja, ich bin dann raus, habe mich hingesetzt, wollte mein Neo anziehen, habe die Sachen aus meinem After-Race-Beutel genommen und habe gesehen, dass meine Fahrradbrille da noch drin ist. Und das ist für mich wahrscheinlich noch mal beschissener als für andere. Also es war jetzt nicht sonnig, ich hätte sie nicht gebraucht beim Radfahren oder nur sehr kurz. Aber ich habe Kontaktlinsen drin. Und mit Kontaktlinsen ist Fahrtwind immer etwas sehr Unangenehmes. Mir ist es schon mal passiert, dass meine Augen dann so trocken waren, dass mir eine Kontaktlinse rausgefallen ist. Zum Glück erst, als ich in T2 gefahren bin damals. Aber ich wollte halt jetzt nicht meine Kontaktlinsen auf der Strecke verlieren, weil dann wäre ich auch irgendwo gestanden und hätte nichts gesehen. Also wenn man nur eine verliert und ich hatte auch Backup dabei, ich wollte es aber trotzdem nicht riskieren. Jetzt habe ich mir natürlich meine Radbrille geschnappt, die Füße in die Hand genommen. Lotta, ich bin gleich wieder da. Dann muss ich nur mal vor den halben Ballin Damm hoch rein. Guck dich kurz, bevor ich da reinlief, nochmal auf die Uhr. Sagt sie die Uhr irgendwie 6.14 Uhr. Dachte ich, oh Scheiße, das war jetzt aber auch knapp, weil 3 Minuten später hätte man mich wahrscheinlich nicht mehr so reingelassen. Und dann konnte ich die dann nochmal reintun. Aber das war halt dann auch nochmal laufen. Ich merkte dann auch beim Joggen da an der Wechselzone vorbei, dass irgendwie meine Wade auch nicht so Bock auf viel Sport an dem Tag hatte, wo ich dann so nach dem Magenproblem am Morgen dachte, Scheiße. So.
Ja, ich glaube tatsächlich, gerade an dem Morgen oder auch in den Tagen davor fühlt sich immer alles irgendwie komisch an. Also ich persönlich habe dann auch immer den Eindruck, dass ich so ein bisschen paranoid werde und hier zwickt's und da tut's weh und warum fühlt sich das plötzlich so komisch an? Das ist natürlich, gehört das irgendwie auch ein bisschen zum Rennen dazu. Aber ja, trotzdem alles sehr viel aufregender, als es hätte sein müssen an der Stelle. Also vor allem mit der Radbrille. Gut, dass das noch geklappt hat.
Ja, also ja, es ist halt einfach doof. Aber war so, ich habe es dann auch geschafft und hat mich jetzt auch nicht so rausgebracht. Aber ja, das mit der Wade war halt jetzt nicht nur so irgendwie paranoid oder so, sondern das habe ich beim Schwimmen dann schon auch gemerkt. Das habe ich eigentlich den ganzen Tag so ein bisschen gespürt. Aber ich habe dann Neum angezogen und dann, was ich in Hamburg, und ich werde auch immer wieder so ein bisschen was zum Rennen an sich sagen, was ich in Hamburg nicht so schön finde, ist, dass halt sehr viele Zuschauer direkt am Schwimmstart sein können. Das ist echt unangenehm für einen als Athleten, wenn man da sich irgendwie durchkämpfen muss. Das zum Beispiel in Rot finde ich wesentlich besser, weil man ja quasi der Schwimmstart oder der Vorschwimmstartbereich liegt in der Wechselzone und da kommt man als Zuschauer gar nicht so nah ran. Und das macht es für einen als Athleten sehr angenehm. Das ist in Hamburg halt, dann muss man sich erst durch die ganzen Zuschauer drängen, die leider jetzt auch nicht so sind, dass sie jeden, der nach Athlet aussieht, erstmal vorlassen und da ganz rücksichtsvoll sind, sondern da sind halt leider sehr viele dabei, die dann möglichst weit vorne stehen wollen, damit sie das eine gute Foto von wem auch immer, mit dem sie da sind, bekommen. Ein Stück weit verständlich, aber ja. Halt für einen, der jetzt dann so eine Langdistanz vor sich hat, ja, nicht so angenehm. Also das fand ich, ja, ist bei anderen Veranstaltungen besser. Aber am Ende macht es dann auch nichts. Dann steht man irgendwann in der Schlange und läuft immer weiter auf den Start zu. Es waren irgendwie alle, lass mich lügen, auf jeden Fall alle x Sekunden sechs Athleten, wahrscheinlich.
Ich meine, alle 6 Sekunden 6 haben
so,
sie angesagt.
Ja, so habe ich mich auch erinnert. Es ist ja auch gut für den Kopf, das bleibt einem schön im Gedächtnis. Ja, und dann ging es auch schon los. Dann ging es ab ins Wasser. Ich habe mich nicht eingeschwommen, weil das wäre viel zu früh gewesen für mich. Dann wäre ich nass gewesen, hätte gefroren. Habe also da erst gemerkt, wie warm oder wie kalt das Wasser wirklich ist. Und ja, für mich war es zu kalt. Also ich mochte es nicht. Für mich war es zu kalt. Ich habe schon recht schnell damit angefangen, mir zu erklären, dass mir nicht kalt wird und dass ich das schaffe. Also schaffen war jetzt kein Thema, aber es war halt kalt.
Dabei hattest du sogar 2 Badekappen übereinander, richtig?
Ja. Ich hatte 2 Badekappen übereinander. Ich habe tatsächlich einen gesehen, oder mehr als einen gesehen, die hatten so eine Neopren. Kopfbedeckung, wo ich eigentlich dachte, das ist nicht erlaubt. Aber ich habe vieles gesehen, was nicht erlaubt war an dem Tag. Aber ja, es war halt, ich weiß nicht, also an der, ich weiß gar nicht, wie die Brücke heißt, da hatte ich vorher schon immer
Lombardsbrücke,
geguckt. An der
Kennedy-Brücke,
Lombardsbrücke. Nee, an der Lombardsbrücke. Also das ist, wahrscheinlich ist es an der Kennedy-Brücke genauso warm oder kaltes Wasser, aber die Station ist wohl an der Lombardsbrücke. Da waren es Sonntagabend noch 19,9 Grad. Also es hatte da an der Stelle jedenfalls keine 20 Grad. Und möglicherweise ist es an der Brücke oder in dem Wasser da an der Brücke, unter der Brücke, wärmer als irgendwo draußen.
Vielleicht erst recht, wenn da 3000 Athleten durchgeschwommen sind und 300 reingepinkelt haben, dann ist es wahrscheinlich auch wärmer. Weiß man ja nie. Ja, dementsprechend.
Ja.
Sind das, glaube ich, eher so die geschützten Bereiche, wo es sich nicht ganz so durchmischt.
Ja, das ist natürlich auch so eine Sache. Ich habe morgens nicht mehr geguckt, wie warm es da war. Von daher, sei es drum. Das war dann so, bis zur Brücke ging eigentlich relativ schnell. Das sind auch, glaube ich, 500 Meter oder so. Und dann ging es halt hinten raus in die Außenalster. Und da dachte ich dann irgendwann schon, das zieht sich aber ganz schön. Da geht es aber ganz schön weit nach hinten. Und das ist ja noch weiter und noch weiter und... Dann kam irgendwann hinten, also man schwamm da quasi so ein bisschen schräg raus und dann wie in so einem Fächer quasi, wie sagt man das, so einmal rechts und dann wieder rechts zurück, also mit dem Uhrzeigersinn. Und als man dann oben Quasi an der ersten, das waren Bojen, große Bojen mit Ironman, ich glaube mit dem M drauf oder mit Schriftzug, als man dann quasi so schräg geschwommen ist, ich bog rechts ab und dachte, was ist denn jetzt los? Irgendjemand hatte nämlich vorher erzählt, ja, das wäre ja gar kein Problem im Schwimmen, da würde es ja keine Wellen geben. Ich weiß nicht, was da los war, aber das, was ich gespürt habe, war auf jeden Fall Wellengang. So, und dann, also ich fand, ich wurde da ordentlich durchgeschleudert. Und ich hatte auch, ich habe, glaube ich, mit einem noch gesprochen, der auch meinte, dass da ganz schön Bewegung im Wasser gewesen wäre. Und es war aber nur oben an dem Stück, als man dann wieder zurückgeschwommen ist, war es wieder weg. Aber das, ja, ich habe versucht, es lustig zu nehmen. Es war ein bisschen wie im Wellenbad, im Schwimmbad. Aber es war schon ein bisschen schwerer da zu schwimmen. Und ja, auf dem Rückweg hatte ich dann echt das Problem, dass ich Krämpfe bekommen habe, auch weil gerne Leute einem auf die Hinterfüße schlagen. Aus welchem Grund auch immer. Es gibt rechts und links immer viel Platz, um einen zu überholen, wenn man schneller ist. Und ich bin auch gerne bereit, ein bisschen langsamer zu machen, dass jemand an mir vorbei kann. Aber ja, es war eben so, dass da öfter mal Leute an meinen Hinterbeinen waren. Und an mein Hinterbein, an meinen Beinen. Ich
Ja,
sag
ich habe
mal
auch schon
Bein.
gedacht,
Ich
was sind
habe
denn die
ja
Hinterfüße? Hast du noch Vorderfüße?
Nee, habe ich nicht. An den Füßen. An den Füßen hinten.
Oberschenkel, Unterschenkel.
Ja.
Ja, sowieso sind ja die Füße im Schwäbischen etwas anderes als im Rest des Landes.
Ja,
Also nur
ja.
zur Erklärung.
Ja.
Füße heißt der ganze Bereich von der Hüfte an bis zur Fußspitze.
Ja, genau. So ist das. Auf jeden Fall hatte ich dann da tatsächlich Krämpfe. Und das war auch so eine Sache an dem Tag, und da kommen auch noch ein paar dazu. Ich habe das ganze Jahr nicht einmal Krämpfe gehabt. Nicht beim Schwimmen, nicht beim Radfahren, nicht beim Laufen. Nichts. Ich hatte das früher ja mal, aber nichts. Ich hatte es einfach nicht. Und schwupp, im Wettkampf, natürlich war es da. So. Ich habe nicht. Jetzt kommen natürlich so zu die Gedanken bei euch da draußen. Ihr überlegt euch auch immer, woran das liegt, so wie ich auch. Aber ich habe tatsächlich auch im Vorfeld geguckt, dass ich Elektrolyte, Salz, das alles habe. Ich habe da auch nicht groß, also ich habe vielleicht ein bisschen mehr Kohlenhydrate gegessen, aber jetzt nicht so super groß anders als davor. Ich weiß nicht, woran es lag. An Stress, an Aufregung, an kaltem Wasser. Das kann es natürlich schon gewesen sein. Aber ja, es hat sich in Grenzen gehalten. Es ging dann auch irgendwann wieder weg. Dann habe ich auch nichts mehr davon gemerkt und konnte das Ding dann zu Ende schwimmen. Ich habe dann aber schon so, ja, als wir wieder in der Innenalster waren, habe ich gewusst, mir ist jetzt wirklich kalt. Da half dann auch nichts mit der Half.
Half.
Boah, ja, sorry, im Kopf immer
Was
noch
ist mit
müde.
deinem Kopf heute,
Kopf
ja?
immer noch müde. Da half auch kein. Mir ist nicht kalt, Gedanke mehr. Also, ich habe lange versucht, mir einzureden, dass mir nicht kalt ist, aber irgendwann hat mein Körper das halt nicht mehr geglaubt. Und dann war es kalt. Und dann habe ich auch beschlossen, ich werde den Neo nicht ausziehen, wenn ich in die Wechselzone laufe. Also auf dem Weg dahin, das macht man ja gerne, sodass man schneller ist. Ich habe den schön angelassen, bis ich an meinem Beutel war, weil mir war es so kalt. Und dann muss man den ausziehen und dann, in Hamburg ist windig. Dann kommt der Wind und die nasse Haut und mir war so kalt, ich habe echt gebibbert. Und ich habe auch geflucht. Also sorry für alle, die drumherum waren. Ich war sicher keine Motivation für euch. Aber ja, das war schon. Und dann habe ich mir auch überlegt, eigentlich wollte ich Weste und Ärmlinge anziehen und ich habe dann aber doch ein dickes Radtrikot noch drüber gezogen. Und das war, muss ich ganz ehrlich sagen, eigentlich auch, ja, war eigentlich die beste Entscheidung, die ich im Rennen noch getroffen habe. Also man trifft ja da ständig Entscheidungen, aber das war echt die beste. Weil das habe ich nicht einmal bereut auf dem Rad. Und ja, dann alles wieder an Haken hängen und ab geht's zum Fahrrad. Das waren dann irgendwie 400 Meter oder 350 und dann die anderen 450 mit dem Fahrrad dann oben raus, aus der Wechselzone, ab aufs Rad. Und ja, dann hat es erstmal echt Spaß gemacht. Also man fährt schätzungsweise 25, vielleicht auch 23 Kilometer erstmal Richtung Westen. Ich glaube Altona, also man fährt eigentlich Richtung Blankenese, man fährt nicht nach Blankenese, aber die Richtung. Und das war echt schön. Also schöne Straßen, es ging ein, zweimal bergauf, es ging aber auch schön lange bergab. Es war einfach Stimmung da, es waren viele Leute da und ja, es war einfach auch nett von den Häusern, die da waren, von den Bäumen. war eine schöne Landschaft oder ein schöner Stadtbereich. Also das hat mir echt Spaß gemacht, habe ich gern gefahren und deswegen war Fahrradfahren erstmal ziemlich cool. So. Bei Kilometer 28,5 wusste ich, kommt ein bisschen Kopfsteinpflaster. Und das war aber viel weniger als gedacht. Also das war nichts eigentlich. Und dann dachte ich, so, jetzt cool, jetzt fahre ich einfach. So, ich hatte meine Verpflegung dabei, ich habe da auch schon gut getrunken. Ich habe meine Gelpumpe genommen und Wasser dazu genommen und war guter Dinge. Ich hatte ja das Schwimmen geschafft und war auf dem Fahrrad und dann hatte ich auch 30 Kilometer schon drin. Das ist ja fast schon ein Viertel. Also da war ich echt überrascht, wie schnell das ging. Und
30
dann
Kilometer sind ein Moment. Ach, ist ja egal.
fast ein Viertel. 45 Kilometer sind ein Viertel. Ich habe viel gerechnet auf dem Fahrrad. Also es ist
Okay, alles
fast
klar.
ein Viertel. So
Ja,
ist es.
Tatsache.
Sind zwei Drittel vom ersten Viertel. So, du
Ein
rechnest.
Sechstel, oder?
Nein,
Moment, bin ich bescheuert?
zwei Drittel vom ersten Viertel.
Ja, schon. Aber 3 mal 6 sind 100, also 3 mal
Ja, ja,
60
ja.
sind 180, also sind 30 Kilometer ein Sechstel. Dann hätte ich
Ja.
nicht. Egal. Wir sind
Ja.
jetzt hier nicht im
Nein,
Rechenpodcast, im
nein. Nein, nein,
Kopfrechnen-Podcast.
aber alle, ich glaube, alle, die schon mal die 80 Kilometer, die 180 so gefahren sind, die wissen wahrscheinlich, was ich mit Rechnen meine, weil man guckt dann doch schon immer, wie viel ist das jetzt? Oder man hat ja auch nichts zu tun. Man muss sich ja irgendwie beschäftigen. So. Und ich bin nicht so der Singer. Lotta sagt immer, sie singt. Das bin ich tatsächlich nicht. Ich habe es mir vorgenommen. Ich dachte, ah, ich suche mir ein paar Songs raus und dann singe ich halt einfach. Aber das kam mir nicht in Sinn. Also muss ich mich anders beschäftigen. Auf jeden Fall kam ich dann an diesen ominösen Deich, von dem er viel immer erzählt wird. Und der Deich und ich, wir wären keine Freunde. Das war echt so direkt gegen den Wind. Aber vielleicht war es auch Seitenwind von schräg vorne. Und alle, die da oben wohnen, werden sagen, ja, aber das ist halt so und das ist sehr cool in Hamburg und alles toll und Wind formt den Charakter und es ist alles nett, aber ich fand's scheiße. Also ich fand's einfach kacke. So. Und dann ist dieses Ding so lang, da fährt man so lang und so lang und das hört gar nicht auf und nach der nächsten Kurve kommt noch mehr Deich und oh, so, das hat dann schon so ein bisschen an mir gefressen. Aber ja, es geht halt auch rum. So, man muss halt einfach weiterkurbeln und irgendwann ist dann Deich auch zu Ende. Ich muss aber
Ja,
auch gar, ja?
sorry.
Ja, nee,
Das
bitte.
Tolle ist doch auch, dass man in eine Richtung fährt und dann kehrt man wieder um und dann hat man den Wind halt von der anderen Richtung. Also eigentlich hat es ja auch Vorteile.
Ja, also muss ich natürlich schon auch dazu sagen, als ich zurückgefahren bin, dann das erste Mal vom Deich, der Rückweg war schon angenehmer. Und da hast du dann natürlich auch das Gefühl, was ist denn jetzt los? Jetzt geht's aber gut. Boah, jetzt kann ich aber gut fahren. So, und das ist dann schon toll, da hast du schon recht. Aber ja, ganz so leicht war es nicht, weil man hatte vielleicht auf dem Hinweg nicht immer so krassen Gegenwind, aber dann so ein bisschen weniger. Und auf dem Rückweg hatte man auch nicht so krassen Rückenwind. Also es war halt immer so, es war sehr abwechslungsreich, könnte man jetzt positiv formulieren. Was mir aber wirklich recht früh aufgefallen ist, war, dass Leute eben am Straßenrand standen und quasi Reifen gewechselt haben oder einen Platten hatten, also Schlauch wechseln. Und man denkt halt dann so drüber nach, ja, ist hier am Deich vielleicht. Gibt es da nicht eine Straßenreinigung? Da ist vielleicht viel Staub irgendwo am Straßenrand. Sind die da durchgefahren? Sind das Steinchen oder so? Weil das kann ja immer mal passieren. Ne? Es gibt es ja immer wieder, dass Leute technische Probleme haben. Das habe ich mittlerweile oder bis jetzt bei jeder Langdistanz gesehen. Aber es wurde dann, also man fährt Richtung Osten, da aus Hamburg raus, am Deich entlang und dann gibt es eben so einen kleinen Loop. Also da fährt man dann quasi gegen den Uhrzeigersinn im Rechteck, um dann wieder zurückzukommen auf den Deichweg, um dann wieder nach Hamburg reinzufahren. Und je näher ich quasi an den Beginn dieser Runde kam, umso mehr Leute wurden das. Und genau an der Ecke, wo quasi man diesen Loop anfängt, plus dann wieder zurückkommt auf die Strecke am Deich, wo man in beide Richtungen gefahren ist, da war ein Zelt vom technischen Support. Da stand auch ein Schild und ich habe da ein bisschen Ausschau gehalten, weil die Halterung für meine Trinkflasche vorne am Lenker einfach gewackelt hat. Also die Schrauben waren nicht richtig angezogen. Ich war mir relativ sicher, dass ich die Halterung deswegen nicht verliere, weil die Schrauben ja nicht gegen die Schwerkraft irgendwie sich rausdrehen. Aber ich wollte halt sicher gehen. Ich meine, ich halte da kurz an, geben mir so einen Sechskantschlüssel, ich ziehe das in 2 Sekunden fest und dann kann ich weiterfahren und dann ist die Halterung auch fest. So, das war mein Gedanke. Deswegen habe ich nach dem technischen Support geguckt. Und dann fahre ich an dieses Zelt ran und sehe schon von weitem, das sah aus wie so ein Kuchenzelt nach dem Wettkampf, wo es umsonst Kuchen gibt. Also das Zelt innen war voll und drumherum standen nun mal doppelt so viele Leute. Es war so eine Riesentraube und es sah wirklich von weitem aus, als gäbe es da was umsonst. Gab es aber nicht. Die waren alle da, weil die alle technische Probleme hatten. So, das war irre. Ich wusste da noch nicht, was los ist, aber ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Sind die Straßen hier am Deich einfach so dreckig? Hat sich herausgestellt, dass das wahrscheinlich nicht so war. Und dieses Bild hat sich dann irgendwie immer weiter so für mich zusammengebastelt, weil dann bin ich in die erste Ortschaft gefahren und da standen dann auch wieder Leute, rechts und links, irgendwo vor Häusern, in irgendeiner Einfahrt, an einem Zaun, haben entweder alleine da die Reifen gewechselt oder es war jemand anders tatsächlich, dass 2 Athleten dann da schon standen und der eine hat dem anderen geholfen oder hatte selber auch einen Platten. Und je mehr ich in diesem Loop gefahren bin und je näher ich wieder an diesen technischen Support rankam, umso mehr wurde das dann. Und also in der zweiten Runde, da war straßenweise in diesen Dörfern, waren alle damit beschäftigt, irgendwelche Fahrräder zu reparieren. Und ja, dann dachte ich schon, da stimmt irgendwas nicht. Bin dann diesen Loop zu Ende gefahren, habe mich dann entschieden, doch an diesen Punkt zu gehen, an diesen technischen Support, wo eben so viel los war. Es war dann nicht mehr ganz so viel los an diesem Stand, aber habe dann angehalten. Ich habe nur nach einem Sechskantschlüssel gefragt, weil wenn die alle Reifen wechseln wollen, dann kann ich das schnell einfach selber anziehen. Da muss mir keiner helfen. Ich kann den Schlüssel nehmen und dann war ich auch super schnell fertig. Aber dann habe ich halt gleich mal gefragt, was denn los ist. Und da sagte dann schon der Erste, da hat einer Metallsplitter gestreut. So. Weil die scheinbar alle aus ihren Mänteln Metallsplitter rausgezogen haben. Und jetzt im Nachgang, wir haben auch Bilder gesehen von Leuten, die haben dann zu Hause ihr Fahrrad nochmal gecheckt und hatten auch welche drin. Also die hatten Glück, dass da nichts passiert ist. Und das sind Leute, die eine Hawaii-Quali geschafft haben. Also die hatten richtig Glück. Weil wenn da die Luft raus gewesen wäre, wir kennen auch Leute, die haben halt eine Stunde länger gebraucht oder 50 Minuten länger gebraucht für die Radstrecke, weil sie eben einen so einen Platten hatten.
Ja, beziehungsweise einer aus dem Verein, der hatte sogar 3 Platten und dann musst du ja auch meistens noch ein Stückchen gehen, bis du irgendwo hinkommst, wo dir nochmal jemand einen Schlauch geben kann, weil ja, also einen Schlauch hat wahrscheinlich jeder dabei und eine CO2-Kartusche, aber dann irgendwann gibt's ja so das Problem, dass man entweder keinen Schlauch mehr hat oder den nicht mehr aufpumpen kann und ja, deswegen waren da wahrscheinlich alle echt verzweifelt. Und wenn man den Schlauch eben 2 oder 3 Mal wechseln konnte, hatte man eigentlich noch Glück, dass man irgendwie davongekommen ist, ne?
Ja, und also da muss man sich auch mal überlegen. Ich hatte nur einen Schlauch dabei. Also das war das letzte Mal, dass ich nur einen Schlauch dabei hatte. Weil das muss man sich auch klar machen. Und das ist ja bei anderen Langdistanzrennen auch so. Da draußen am Deich, da ist nicht überall Wohngebiet. Da war man teilweise kilometerweit von irgendwas entfernt. Nur, also von anderen Menschen oder einem anderen Haus. Ganz zu schweigen von irgendjemand, der einem das reparieren kann oder einem Shuttlebus, der einen wieder in die Stadt bringt. Also man hatte teilweise gar keine andere Wahl, als erstmal spazieren zu gehen, irgendwo hinzulaufen, wo man sich eben Hilfe erhofft hat. Das heißt, alleine dafür ist schon extrem viel Zeit draufgegangen. Und dann musste man ja Glück haben, dass man vielleicht an jemanden gerät, der da einem auch helfen kann. Also es muss ja auch jemand sein, der einen Schlauch hat und einen Mantel. Oder einen Schlauch und eine Luftpumpe. So. Und das haben wir jetzt im Nachgang auch gehört. Oder ich glaube, ich habe es gelesen. Ich weiß gar nicht, irgendjemand hat kommentiert bei uns bei Instagram, weil wir haben da natürlich auch einiges gemacht. Dass Leute aus den Dörfern dort die Schläuche aus ihren eigenen Fahrrädern rausgebaut haben und den Triathleten gegeben haben, damit die weiterfahren können. Also, ich bin mir relativ sicher, dass diese Späne dann nicht einfach so aus Versehen von einem LKW runtergeblasen wurden, sondern da wollte jemand einfach ganz klar den Athleten schaden. Und das können wir hier gleich einmal abfrühstücken, das ist einfach so eine egoistische Scheißkacke, weil die Leute sich gar keine Vorstellung machen, was sie da anrichten. Also ich habe es auch bei Instagram drüber gehabt, im leichtesten Fall reden wir von Sachbeschädigung, sagen wir mal von einem Schlauch und einem Mantel. Und für alle, die jetzt nicht so im Sport drin sind, ihr werdet unseren Podcast sowieso nicht hören, aber für Leute, die halt nicht im Sport drin sind, die machen sich gar keine Vorstellung, dass teilweise Mantel, Schläuche oder wenn es auch Tubeless-Systeme sind, dass die teilweise 60, 80, 100 Euro kosten. So. Und ich finde, das ist schon nicht so ein popliger Schaden. Also da geht es nicht um 5 Euro. Aber es ist ja auch einer gestürzt. Ich habe einen Unfall gesehen, ich weiß nicht, ob das derselbe war, ich habe einen Unfall gesehen, da waren zwei beteiligt. Da reden wir dann von so Sachen wie fahrlässiger Tötung oder ich weiß nicht, inwieweit man das, wenn das dann quasi, je nachdem, wie man das juristisch auslegt, ob man da schon von versuchtem Mord spricht, wenn man da aus niederen Beweggründen, nämlich man möchte an einem Tag aus seinem Haus kommen und beschwert sich, dass man nicht Auto fahren darf, dann ist man halt echt irgendwo, wo man denkt, die Leute haben kein Verständnis mehr für nichts. Es sind ja auch so Sachen, da hat auch jemand geschrieben, das war tatsächlich ein Kommentar von jemandem, der, glaube ich, gar nicht aus der Triathlon-Bubble kam, der hat gesagt, er wäre bis Freitag in Hamburg gewesen, in seinem Hotel wäre eine Reisegruppe, eine größere Reisegruppe aus Korea gewesen. Da kommen Leute aus Korea, die fliegen um die halbe Welt, die kommen wahrscheinlich eine Woche vorher, weil die haben eine Zeitverschiebung, die müssen sich akklimatisieren, die kommen nicht zwei Tage vorher und schlafen nicht und machen dann so ein Rennen. So, dann fahren die hierher, die haben ein Jahr lang vielleicht trainiert, vielleicht trainieren die schon seit mehr als einem Jahr auf einen Ironman. Also die haben vielleicht zwischen 2.000 und 10.000 Euro investiert und dann kommen hier so ein paar Idioten um die Ecke, die nichts Besseres zu tun haben, als ihre Freiheit beschränkt zu sehen und müssen dann so einen Scheiß auf die Straße werfen. Wo ist denn die Freiheit von diesen Menschen, die um die halbe Welt reisen und ein Vermögen dafür ausgeben, das machen zu dürfen? So. Ich glaube, das ist genug zu diesem Thema, weil das andere ist, ich habe unglaublich viele Leute gesehen in diesen Ortschaften, die geholfen haben. Da, Familien, da standen 4 Generationen teilweise, Opa, Oma, und die Enkelkinder und ich weiß nicht wer alles und alle haben versucht irgendwie zu helfen. Die einen haben das Fahrrad gehalten, die anderen haben die Luftpumpe bedient. Da waren super viele dabei, die geholfen haben und die auch unterstützt haben. Ich habe auch Plakate gesehen, die uns angefeuert haben. Also Ortschaften, die sich bewusst dafür quasi ausgesprochen haben, dass sie für den Ironman sind. Und das sollte man ganz groß anrechnen und das fand ich auch sehr toll und das darf man auf keinen Fall vergessen. Ich glaube, wir sprechen von einer ganz kleinen Minderheit, die den Bezug zur Realität verloren hat. So. Aber die Folgen sind halt leider riesig.
Ja, definitiv. Ich glaube, da gibt es ein großes Vorspiel und wahrscheinlich auch noch ein längeres Nachspiel zu dieser Geschichte, also wie sich das dann auch alles auf Ironman und die Policy dort auswirkt, muss ich zeigen. In dem Rennen wurde ja auf jeden Fall dann diese Regel ausgesetzt, dass man keine Hilfe von außen annehmen darf, die wir ja neulich erst erklärt haben. Ja. Aber in dem Fall war das ja, haben so viele Leute darunter gelitten und waren davon betroffen, dass Iron Man dann einfach gesagt hat, okay Leute, wenn ihr hier irgendwo von Anwohnern einen Schlauch bekommen könnt, dann holt euch den und nutzt diese Hilfe. Wir werden euch auf jeden Fall nicht disqualifizieren dafür und es wird wahrscheinlich auch Angebote für die betroffenen Athleten geben, dass sie ihr Rennen nochmal nachholen können. Ob ihnen das dann was nützt, zum Beispiel für eine Hawaii-Quali oder sowas, ist halt die Frage. Oder ob sie dann überhaupt noch Bock nochmal nach Deutschland zu kommen, wenn sie eben von so weit her angereist sind, steht auch auf einem anderen Blatt. Aber ja, es hat, das wird auf jeden Fall Wellen schlagen. Es gab wohl im Vorhinein irgendwie schon Stunk in den betroffenen Regionen. Also da gibt es einen Ort, Kirchwerder, der da wohl ganz besonders sich hervorgetan hat auf negative Art und Weise, wo dann auch Schilder aufgestellt wurden mit euer Freizeitspaß schränkt uns täglich heftig ein und heute sitzen wir im Gefängnis, ungefähr so. Also scheinbar nervt es die Leute dort dass die Radfahrer das ganze Jahr über da sind und dann hat sich halt ihre Wut an dem Tag ganz besonders entladen. Und also, wenn es schon solche Schilder gibt, dann ist ja irgendwie auch ein bisschen klar, mehr oder weniger, wer dahinter steckt. Das wird natürlich weiterhin untersucht von der Polizei und geschaut, ob man dann die Verantwortlichen irgendwie dingfest machen kann. Aber ja, es waren sehr, sehr viele betroffen. Das zeigt sich tatsächlich auch in den DNF-Quoten. Also es waren sind wohl 14,8% nicht ins Ziel gekommen. Mhm. Und die Finisher-Zahl lag dann bei 2.178 und war geringer als letztes Jahr, wo es ja auch schon alle möglichen Probleme gab mit Gewitter und so weiter. Also irgendwie liegt da so ein bisschen ein dunkler Schatten oder eine Wolke über diesem Rennen in Hamburg, das es ja auch erst seit 9 Jahren gibt und wo immer mal wieder halt Dinge passiert sind, wie zum Beispiel vor drei Jahren schon mit diesem schlimmen, tödlichen Unfall. Und es gab auch schon mal einen Duathlon. Also ja. Das ist jetzt irgendwie eins der Ereignisse, das sich so einreiht in die vielen Pannen und Probleme, die in Hamburg aufgetreten sind. Und da wird wahrscheinlich Ironman auch noch viel drüber nachdenken müssen, ob das so weitergeht oder ja. Die Athleten werden sicherlich auch ihre Abstimmung mit den Füßen machen.
Also, ja, hast du vollkommen recht. Ein, zwei Dinge noch dazu. Ich denke, Ironman bietet den Leuten an, einen Ironman zu machen, wo sie möchten. Also ich würde jetzt sagen, jemand, der halt zum Beispiel aus Korea gekommen ist oder aus Vietnam, aus sonst wo von der Welt, dass der vielleicht auch sagen kann, okay, bei uns gibt es in 2 Monaten noch was. Da würde ich dann gerne starten. Und das finde ich eigentlich schon sehr gut, dass Ironman das anbietet. Als ich ins Ziel gekommen bin, stand da auch ein Mädel mit einem Klappbrett, einem Klemmbrett und Zetteln. Die hat aufgeschrieben, wer wann wie in den Platten hatte oder wer halt auch nicht. So. Und das fand ich ganz gut. Ich weiß nicht, ob sie das tatsächlich von Anfang an gemacht haben, weil also zwischen Solveig und mir ist ein bisschen Zeit vergangen, bis ich ins Ziel gekommen bin. Und ich weiß nicht, ob sie da wirklich dann zu 100% alle erfasst haben. Das kann ich nicht sagen. Ich weiß auf jeden Fall, und das ist mir erst im Nachgang dann aufgefallen, in der 2. Runde war tatsächlich die Polizei auch schon beim technischen Support da draußen und hat, glaube ich, die Spurensicherung gemacht. Auf meiner 2. Runde war es noch schlimmer, also da hatte ich gefühlt noch viel mehr Leute da stehen sehen als in der 1. Runde und es wundert mich, dass es nur 150 waren, ich hätte wesentlich mehr getippt, also auch als ich dann meine 2. Runde fast schon zu Ende hatte, bin ich da eben nach Hamburg reingefahren und da sind dann halt auch so 2, die haben ihre Fahrräder da geschoben und die haben ihre Fahrräder sicher schon seit 10 Kilometern geschoben und die sind dann halt irgendwie da in die Wechselzone gelaufen und das Rennen war zu Ende. Weil da einfach nichts mehr ging. Nicht jeder hatte das Glück, irgendwo da bei diesen Ortschaften zu sein. Wenn man aus diesen Ortschaften raus war, dann ja, gab es da halt niemand mehr groß, der einem geholfen hat und dann war es halt vorbei. Und wenn man da dann stand, hatte man sicher noch 15, 20 Kilometer Fußmarsch und die Radstrecke, also die Straße war halt zu. Also da ist auch kein Shuttlebus dann gekommen, der die Leute irgendwie groß eingesammelt hat. Was glaube ich, also es waren ja sowieso Leute auf der Strecke, aber ich weiß, weil wir haben mit Scott Rue bei der Pressekonferenz nochmal gesprochen und wir wussten, dass er auch unterwegs sein wird auf den Strecken. Er war tatsächlich draußen und hat es dann auch miterlebt, also da war dann der oberste Chef von Ironman direkt vor Ort und hat das alles mitbekommen und kann das alles selber sehr gut einschätzen, glaube ich. Das heißt, das ist sicher ein großer Gewinn für die Firma, weil quasi auch der Chef gleich gesehen hat, wie ist denn eigentlich die Zustimmung? Es nützt nichts, wenn einer dabei ist, der so eine Scheiße macht, weil der sabotiert halt das ganze Rennen. Aber ich finde, es ist schon wichtig zu sehen, dass meiner Meinung nach Hamburg sehr, sehr dankbar war und sehr unterstützend und sehr hilfsbereit und sehr nett. Das habe ich auch nach dem Rennen erlebt, was da an Feedback kam. Aber das ist natürlich jetzt eine Frage, wie geht es da weiter? Es ist halt auch, es gab auch von Felix Weichhöfer gleich nochmal ein Statement. weil das natürlich auch andere Leute motivieren könnte. Und es gibt überall Leute, die sich wegen allem Möglichen eingeschränkt fühlen. Die stört es nicht wahrscheinlich, wenn sie andere Leute einschränken, aber ihr wisst, wovon ich rede. Es gab online auch gleich irgendwie so ein paar Kandidaten, die ja gesagt haben, ja, das wären ja die Linken und die Grüne und die SPD wären das. Es gab auch von irgendeiner Lounge da draußen irgendein Statement in der Story, wo ich auch denke, da, ja, die Gewerbetreibenden müssten dann einen Tag zumachen. Wenn man mal durchrechnet, wie viel 3000 Athleten oder 2500 Athleten, die in die Stadt kommen, die bringen im Schnitt mindestens 2 Leute mit. Manche bringen 4 mit, andere bringen niemand mit. Aber sagen wir im Schnitt 2 Leute, die übernachten 3 Tage da, gehen 2-mal im Restaurant essen. Wenn jeder von denen 500 Euro da lässt, dann kommt eine ganz schön ordentliche Summe zusammen, die Gewerbetreibende in dieser Stadt verdienen, weil dieser Ironman ist. Es ist vielleicht nicht der eine Gewerbetreibende, der draußen am Deich ist, aber da sieht man, finde ich schon, wie da ja so die Prioritäten sind. Da wird von Gewerbetreibenden gesprochen, aber eigentlich meint man nur sich selber, weil andere haben ja was davon. Andere verdienen ja daran. Zum Beispiel die Pizzeria und der Bäcker in Uhlenhorst, der an uns gut verdient hat und die gut an uns verdient haben. So. Aber das wird dann halt nicht gesehen. Nichtsdestotrotz, mein Rennen musste weitergehen. Ich habe gehofft, nichts abzubekommen. Und ich habe mir da gedacht, ich habe schon gewonnen, wenn ich keinen Platten habe. Also wenn ich ohne technischen Defekt über die Radstrecke komme, dann ist der Tag schon gut gelaufen. Und so war es tatsächlich dann auch. Ich habe es geschafft ohne Platten. Ich hatte auf der zweiten Runde dann mehr Rückenwind raus, was dann bedeutet hat, dass ich Gegenwind zurück hatte. Das wäre mir andersrum auch lieber gewesen, aber da kann man sich ja nicht raussuchen. Interessant war für mich auch so, dass ich circa nach 40 Minuten Rückenschmerzen bekommen habe, wo ich dachte, wo kommen die her? 3,5, 4 Stunden auf dem Rollentrainer, 2 Wochen vorher. Nichts, aber ich bin im Wettkampf. 40 Minuten auf der Radstrecke und schon habe ich Rückenschmerzen. Da dachte ich, das geht ja gut los. Dann bin ich echt vieles quasi aufrecht gefahren, weil ich nicht im Unterlenker fahren konnte oder nicht lange. Interessanterweise war es dann irgendwie eine halbe Stunde später weg oder eine Dreiviertelstunde später, ich weiß nicht mehr genau. Es war weg, ich hatte keine Rückenschmerzen mehr und ich hatte dann auch bis zum Ende keine Rückenschmerzen mehr auf dem Rad, was ich auch noch nie hatte. Also sonst habe ich sie immer am Ende, diesmal hatte ich am Anfang Rückenschmerzen. Es war alles etwas anders bei diesem Ironman. Vielleicht lag es daran, dass es Hamburg war am Gegenwind. Ich habe keine Ahnung, aber ich habe viele neue Erfahrungen gemacht, obwohl es bei weitem nicht meine erste Langdistanz war. So. Ich habe das Radfahren zu Ende gebracht, in der zweiten Runde dann auch mit der Hoffnung, dass es nicht nochmal regnet, weil so das letzte Drittel der ersten Runde, da hat es draußen am Deich angefangen zu nieseln, dann wurde es immer dunkler, dann hat es immer mehr genieselt und als ich dann wieder durch Hamburg gefahren bin, hat es richtig geregnet und das zehrte an der Motivation und da hatte ich auch keine Lust drauf. Es hat dann wieder ein bisschen aufgehört, dass ich rausgefahren bin, dann quasi in der zweiten Runde hatte ich ein bisschen Sonne, das war sehr nett und angenehm, aber dann hat es wieder ein bisschen geregnet. Ich glaube fast, als ich dann die zweite Runde beendet habe, auf jeden Fall hat es nochmal geregnet. Es war jetzt nie viel, aber es war auch nicht so wenig, dass man es hätte ignorieren können. Ne, beim Ende erste Runde war es echt viel. Da war es bäh. Da war es richtig eklig. Egal, ich habe die Radrunde geschafft. Ich bin in die Wechselzone gekommen. Da habe ich Lotta dann auch mal wieder gesehen. Also wir haben uns zwischendrin auch gesehen, weil sie öfter mal in Hamburg da an der Strecke stand. Aber da hatten wir dann wieder etwas mehr Kontakt und haben uns öfter gesehen, was ich auch sehr schön fand. Vom Fahrrad runter, einmal kurz aufs Klo, dann ab die Laufsachen holen und dann bin ich auf die Laufstrecke gegangen. Und es lief wirklich gut. Ich habe mich auch gut verpflegt. Ich habe meine ganze Flasche Verpflegung getrunken auf dem Rad. Ich habe in der zweiten Runde Elektrolyte genommen. Da habe ich mir eine Flasche genommen. Ich wollte natürlich auch eine Ironman-Flasche mit nach Hause nehmen. Oh, und fällt mir gerade ein, ich habe noch ein Gel vorne in meiner Box im Fahrrad. Das sollte ich nicht vergessen. Und ich habe halt einfach gemerkt, die Beine werden schwer und ich wollte Krämpfen vorbeugen. Die hatte ich ja beim Schwimmen schon, wollte da vorbeugen und habe dann Elektrolyte getrunken, auch weil es einfach durch Zitronengeschmack echt gut geschmeckt hat. Und dann ging es beim Laufen eigentlich gut. Erste Runde war okay. Vielleicht habe ich ein bisschen überpaced, aber ich dachte, was ich drin habe, habe ich drin. Und das war, glaube ich, auch eine ganz gute Entscheidung, weil beim Laufen kam dann vieles zusammen. Ich habe viele Leute getroffen, ich habe auch viele an der Strecke, die mich kannten. Ich bin mit einem gelaufen. Sorry, Leute, ich erinnere mich an alle von euch, aber wenig an Namen. Kopf war irgendwann Brei. Irgendeiner lief neben mir, mit dem habe ich gequatscht und der guckte mich dann irgendwann an und meinte, ey, bist du nicht der Schorsch? Und ich, ja. So, ja, ich habe letzte Woche deine ganzen Videos noch geguckt, so. Aber der musste irgendwie zweimal hingucken, weil der Kopf halt auch schon Matsch war. So gab es viele nette Begegnungen auf der Laufstrecke, aber eigentlich wurde es immer schlimmer. Ich habe dann auch irgendwann gemerkt, ich konnte nicht mehr trinken, ich konnte nichts mehr. Es wurde dann quasi immer mehr und mehr. Ich habe versucht, in den Verpflegungsstationen zu trinken und mein Gel weiterzunehmen, aber das hat sich immer mehr so angefühlt, als würde ich immer weniger davon wollen und als würde mein Magen auch nicht mehr mitmachen.
Ja, tatsächlich habe ich dich ja zwischenzeitlich auch einmal da vor dem Dixie erwischt. Also ich bin immer von einem Punkt zum nächsten gehuscht, um Aufnahmen zu machen und natürlich auch irgendwie dich anzufeuern. Und ich weiß nicht, welcher Kilometer das dann war. Ich denke, auf der dritten Runde irgendwie standest du dann etwas länger in der Schlange vor dem Dixie, weil da auch noch andere Leute dieselbe Idee hatten.
Ja.
Und ja, du hast mir erzählt, dass du öfter von Leuten angesprochen wurdest. Und ich wurde auch auf der Strecke immer wieder von Leuten angesprochen, die dir viel Glück gewünscht haben oder die sich nach dir erkundigt haben. Und an der Stelle muss ich auch einfach nochmal generell Danke sagen für alle, die uns angesprochen haben, auch wenn wir uns vielleicht nicht immer alle Namen merken. Es ist auch nicht immer leicht zusammenzubringen, den Facebook-Namen oder den Insta-Namen und den echten Namen und dann noch das Gesicht sich zu merken. Aber wir haben uns über alle gefreut und wir freuen uns auch immer über eure Unterstützung für diesen Podcast. Denn wir haben auch letzte Woche wieder eine riesige Kaffeespende bekommen. Also das war wirklich heftig. Der Sven hat uns gleich 10 Kaffees spendiert und auch noch dazu geschrieben, dass er, ja, also ganz, ganz viel Positives geschrieben und er sagt, dass er findet, dass wir mittlerweile ein großer Faktor sind, der den Triathlon positiv beeinflusst. Also das freut uns natürlich sehr, so ein Feedback zu bekommen. Und weil wir es neulich vergessen haben, auch bei YouTube hat uns jemand eine größere Spende zukommen lassen. Und zwar nicht zum ersten Mal. Der Benedikt ist auch regelmäßiger Podcast-Hörer. Deshalb möchte ich das gerne hier auch erwähnen. Vielen, vielen lieben Dank für eure Unterstützung. Uns ist vor allem einfach wichtig, dass wir euch helfen können oder dass ihr was mitnehmen könnt. Und klar, es ist toll, wenn wir dann auch eine kleine Kaffeespende dazu bekommen, aber ihr könnt uns auch einfach gerne immer so schreiben oder uns ansprechen oder ins Racing Team kommen. Dann bekommt ihr natürlich auch noch ein bisschen mehr Input von uns und logischerweise auch die Trainingspläne, die dazu gehören. So,
kleiner genau.
Werbeblock an dieser Stelle.
Genau, nee, Racing Team ist eine super Idee, weil da unterstützt man uns natürlich auch, aber man bekommt halt auch sehr viel. So. Das ist quasi der Deal. So. Schön, dass du das eingebaut hast. Ich habe darauf auch gerade hinarbeiten wollen, weil was ich wirklich geil fand an der Laufstrecke, und das war ein bisschen kacke für mich, es gab ein, zweimal den Moment, da habe ich gerochen, da hat jemand einen guten Kaffee to go mit dabei. Da bin ich an Leuten vorbeigelaufen und es roch so gut nach Kaffee. Und dachte ich, oh, das hätte ich jetzt gerne. Ich glaube, den Kaffee hätte ich echt gerne gehabt. Alles andere, ich habe keinen Bock mehr gehabt. Ich habe wirklich dann versucht, auch mir Sachen reinzuprügeln. Da hatte ich dann mehrmals auf diesem Marathon hatte ich dann noch mehrmals den Moment, wie morgens nach meinem Frühstück, dass ich gerne losgeworden wäre, was ich da die letzte Stunde zu mir genommen habe. Hat auch nicht funktioniert. Also hat nie funktioniert. Und es war auch nicht nur bei mir so. Ich habe ein paar andere getroffen, da hat es auch nicht geklappt. Und denen ging es auch genauso. Also es war ein weit verbreitetes Problem. Ich habe das ja schon länger. Dieses Mal hat es wieder zugeschlagen. Gab ja schon Rennen, da ging das ganz gut. Und ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, da ich ja in Rot auch noch starte, wollte ich mich jetzt nicht völlig kaputt machen und ich habe auch schon auf dem Rad dreimal angehalten, zweimal Dixie-Stopp und einmal der technische Support, weil ich einfach gedacht habe, ich will lieber trinken und mich versorgen, also gehe ich einmal noch kurz austreten oder zweimal, das ist wesentlich angenehmer für mich. Und so habe ich es dann beim Laufen auch gemacht und das wurde halt dann beim Laufen auch hinten raus immer mehr. Ich bin halt auch mal gegangen. Man muss sagen, der Support an der Laufstrecke war super. Es gab viele Leute, Es ja, gab viel Motivation. Man hat entweder meinen Namen auf der Startnummer gut gelesen oder man hat mich gekannt. Das weiß ich nicht genau. Ich habe oft meinen Namen gehört und bin dankbar für jedes einzelne Mal, für alle, auch für die Supporter, für die freiwilligen Helfer. Der gute Mann, der mir die Startnummer gegeben hat, war in meiner letzten Runde nochmal an der Versorgungsstation, was mir echt richtig viel gegeben hat. Also das hat mich riesig gefreut, auch wenn ich erstmal nicht verstanden habe, warum ich ihn kenne. Ich wusste, ich kenne das Gesicht, aber ich wusste nicht mehr woher. Und ja, so gab es wieder viele, viele schöne Begegnungen in einer schrecklichen Zeit, in der es mir nicht gut ging und den anderen auch nicht. Also es ging dann vielen nicht gut. Bei mir war eben ein großer Punkt auch, dass es da auch immer wieder geregnet hat. Und einmal hat es richtig geregnet und ich hatte so keinen Bock mehr auf diesen Regen. Ich war klatschnass. Und da hatte ich auch schon, oder da wusste ich, wenn ich jetzt langsam mache, wenn ich jetzt viel gehe, dann kühle ich so aus, dass mein Körper mich nicht mehr warm bekommt. Dann bin ich nur noch am Frieren und dann bibber ich und dann ist es vorbei. So, und das war dann schon, das war einmal ein Antrieb natürlich, um weiterzulaufen, aber das war dann für mich echt schon grenzwertig. Irgendwann habe ich Leute gesehen, die haben so an den Versorgungsstationen so Regenponchos bekommen. Das habe ich irgendwie nicht hinbekommen, aber das hätte mir vielleicht noch geholfen. Ansonsten habe ich da tatsächlich Scott Roux noch mal getroffen und bin ein paar Meter mit ihm gelaufen. Das war auch sehr nett. Das war auch eins der netten ablenkenden Gespräche auf dieser Laufrunde. Und ich finde halt einfach auch ziemlich cool, dass wirklich der Chef von Ironman sich da so aktiv ein Bild von seinen Rennen macht. Der ist auf der Strecke, der guckt sich das an, der redet mit den Leuten. Also nicht jeder quatscht ihn halt so an wie ich, aber das finde ich einfach schon richtig gut. Das zeigt mir, dass da jemand auch interessiert daran ist, sein eigenes Produkt zu kennen. Und ja, das fand ich gut. Das hat mich dann auch nochmal etwas abgelenkt. Ja, da großes Dankeschön geht natürlich auch an den FC St. Pauli. Mit der Triathlon-Abteilung, ihr habt zweimal richtig geile Musik gespielt. Ich weiß, es kann nicht immer die richtige Musik für mich sein, aber zweimal habt ihr es echt richtig gut getroffen. Und das gibt einem natürlich auch nochmal was. Letztendlich, ja, war ich dann heilfroh, als ich ins Ziel kam. Da war ich echt happy, sodass ich dann nicht nochmal links musste, nochmal eine vierte Runde, weil Runde Nummer 4 war echt bäh. Da.
Der fünfte meinst du? Also.
Nee, Runde Nummer 4. Die letzte Runde war echt nicht so angenehm. Da bin ich echt viel gegangen. Da war ich einfach mental leer. Dieses Wetter, dieses kalte Regen, es ist einfach nicht meins. Es war nicht die langsamste Langdistanz. Da war ich dann echt überrascht. Ich dachte schon, boah, das wird die schlechteste Zeit, die ich bis jetzt quasi hingelegt habe. Und es war überhaupt nicht so. Also ich war viel schneller als gedacht. Und das hat mich dann, glaube ich, auf die letzten 5 Kilometer noch ein bisschen gepusht. Ich habe auf die Uhr geguckt, dann war ich noch nicht bei 12 Stunden. Da war ich 11 Stunden 52 und hatte dann irgendwie noch 5 Kilometer, irgendwie sowas. Erinnerung ist ein bisschen verblasst, kann ich euch leider nicht zu 100% sagen. Aber da dachte ich, boah, ich bin ja gar nicht so schlecht unterwegs, wenn ich jetzt die nächsten 5 noch durchlaufe. War utopisch, die in der 5:30er-Pace dann noch zu laufen. Das ging für mich einfach nicht mehr. Aber so war der Gedanke, wenn ich die jetzt so schnell laufe, dann bleibe ich ja unter 12,5 Stunden. Das wäre ja geil. So, das hat dann nicht ganz geklappt. Aber es sind, ich glaube, 12:31 waren es dann. Und 12:31 sind für mich an dem Tag extrem gut gewesen. Also, da bin ich zufrieden. Da bin ich super zufrieden damit. Da habe ich wieder gemerkt, einfach dranbleiben, manchmal nicht so viel drüber nachdenken, einfach weitermachen, Kilometer für Kilometer, Schritt für Schritt. Am Ende schafft man es dann doch. Ne?
Ja, definitiv. Also es ist ja sowieso immer meine Aussage, Zahlen sind Schall und Rauch, wenn man jetzt auch alles rausrechnet, was da noch war mit Anhalten, Dixi-Stopp und so weiter. Ich meine, das betrifft ja viele andere auch. Und
Ja.
bei ganz, ganz vielen waren natürlich die Zeiten auch richtig kacke wegen dieser vielen Pannen und wegen dem Anhalten und Rumsuchen und Reparieren. Und
Ja.
ich finde, wenn man so ein Rennen dann auch ins Ziel bringt, obwohl es mental eine riesige Herausforderung ist und obwohl es ja auch je länger es dauert, umso schwerer wird,
Ja.
finde ich. Dann kann man schon richtig stolz auf sich sein, weil man hat eben Wind und Wetter getrotzt und auch diesen ganzen anderen Unwägbarkeiten, die einem ja irgendwie auch so ein bisschen die Laune vermiesen, wo man dann vielleicht einfach nur noch wütend ist oder ja, halt auch sich nicht mehr so ganz an sein Limit pushen kann, wie das vielleicht mal geplant war. Also Ja, leider kommen ja immer wieder in solchen Rennen Dinge dazwischen und das kann sich auch einfach nur im Kopf abspielen oder im Rücken so
Ja, oder in den Beinen.
oder in den Beinen, genau. Also ich finde persönlich, wenn ein Rennen nicht nach Plan läuft, ist es nie eine Schande, sondern dann muss man natürlich überlegen, so woran lag's? Gibt es vielleicht irgendwo Punkte, die man besser hätte machen können? Oder ist man einfach in dem Moment, wo es passiert ist, doch eigentlich gut damit umgegangen. Und ja, also mir persönlich sind diese Zahlen immer nicht so wichtig. Klar möchte man eine möglichst gute Zeit erreichen. Aber gerade angesichts der Tatsache, dass du in 4 Wochen schon wieder in Rot startest, war es, glaube ich, das Beste, dass du dich da jetzt nicht komplett kaputt gemacht hast.
Ja.
Denn ja, du musst eben da mit deinen Ressourcen und mit deinen Energiereserven auch haushalten.
Ja.
Und willst ja noch ein zweites Mal ins Ziel kommen.
Ja, so sieht's aus. Ich möchte an der Stelle, bevor ich das gleich vergesse, weil es einfach echt wichtig ist, also für uns, für mich jedenfalls, einmal Danke sagen für alle, die mich auf der Strecke angefeuert haben. Danke sagen für alle, die mich angequatscht haben, weil sie unsere Videos gucken oder Podcast hören, über Gespräche. Ich will auch Danke sagen an alle Helfer, an die Leute von der Orga, vom Infostand, habe ich ja eingangs schon gesagt, und an den Versorgungsstationen. Ihr habt echt richtig groß gute Arbeit geleistet und das ohne euch geht's nie. Glückwunsch auch an alle, die gefinisht haben. Ich glaube, das war für uns alle ein harter Tag, außer man mag es kalt und Regen und ist super schnell im Reifen wechseln und hatte aber trotzdem gar keinen Platten. Dann war es vielleicht auch so ein richtig geiles Rennen, aber ich glaube, für viele war es echt hart. Und deswegen also ganz, ganz großes Kino, dass ihr das ins Ziel gebracht habt. Und ja, auf der anderen Seite natürlich ist so ein Ironman immer, also wenn das immer nach Fahrplan laufen würde und nie was dazwischen kommt, dann wäre es auch irgendwie komisch. Es gibt, also das perfekte Rennen ist echt schwer zu kriegen. Und ja, das war eben nicht mal ein perfektes Rennen. Es war ein Rennen, ich habe es ins Ziel geschafft. Ich habe die Medaille hier auch liegen, um mal zu zeigen, das ist echt ein Riesending. Also ich halte die jetzt neben meinen Kopf, nicht weiter vorne. Und die ist echt riesig. So, also
Also
ich
im
sehe.
Prinzip so groß wie die Handfläche, ja.
Ja,
Es
ja, ja.
blitzt so ein bisschen, wenn
Ja.
du es in die Kamera hältst.
Ja, und
Aber ja, man kann das
ganz
Ganze.
kurz, wir sind ja ein Podcast, aber bei Spotify und bei YouTube kann man das auch sehen. So will ich nur kurz dazu erklären.
Korrekt, das wollte ich auch gerade erwähnen.
Okay, ja,
Also
alles
kann man
klar.
sehr gerne auch einfach mal nachschauen, wie groß die Medaille ist oder wie sie aussieht. Ich durfte sie dir tatsächlich am Ende im Zielbereich umhängen. Ich habe nicht damit gerechnet, ehrlich gesagt. Ich war ja da, weil ich eine Medienakkreditierung hatte, um eben das Rennvideo zu begleiten und damit ich an bestimmte Stellen leichter komme, wie unter anderem in den Zielbereich. Das darf eben nicht einfach jeder, weil sonst wäre das da sehr, sehr crowded. Und dann würde auch das Rettungspersonal schätzungsweise nicht mehr gut durchkommen. Und die waren an manchen Stellen dann doch sehr, sehr nötig. Also ein Mann musste auf jeden Fall dann im Zielbereich kurz auf die Bahre gelegt werden. Ich denke, es war nichts Schlimmeres, aber da gelten natürlich immer die wichtigsten Vorsichtsmaßnahmen oder werden solche Maßnahmen eben getroffen. Und ja, ansonsten habe ich nicht viel gehört von irgendwelchen, also außer von den Platten natürlich auf der Strecke. Ich habe direkt neben mir einen kleinen Unfall miterlebt, aber auch der Mann ist dann wieder aufs Rad gestiegen und weitergefahren. Ich hoffe, er hat es auch ins Ziel geschafft. Ja, aber so dieser Moment dann im Ziel, dir noch die Medaille umzuhängen, war doch schon besonders und schön. Das hatten wir tatsächlich noch nie.
Ja, ja.
Und war irgendwie auch eine kleine Belohnung für alle Strapazen des Tages vielleicht. Und ja, ich finde, dass man auch gesehen hat, wie die ganze Community, eben alle Supporter, die Leute mitgebracht haben an der Strecke und auch sonst die Community, die in Hamburg vor Ort ist, da mitgefiebert haben und wirklich richtig gute Stimmung gemacht haben. Also das hat man auch gemerkt als jemand, der nicht selbst im Rennen war, wie viel Herzblut da drin steckte und selbst als es noch heftig geregnet hat oder immer wieder Schauer runterkamen, standen da viele Leute am Streckenrand, auch mit Schildern und so weiter. Also das kann ich auch einfach nur betonen, dass da wirklich richtig, richtig gute Stimmung war. Für das andere kann Hamburg, denke ich, nichts. Also für diesen Anschlag dort. Das wird sicherlich auch noch ein paar Wochen dauern, bis das aufgearbeitet ist. Und wenn wir da vielleicht noch mal Infos bekommen, geben wir die auch gerne durch.
Ja.
Ja, also es ist so ein lachendes und ein weinendes Auge, würde ich mal sagen. Oder wie empfindest du das, George?
Ja, würde ich auch sagen. Also, wie gesagt, ich war froh, im Ziel zu sein. Es war super, dass du da warst. Hier auch nochmal großes Dankeschön an Jonas für die glorreiche Idee, dass Lotta einfach sich eine Medaille nimmt und mir die umhängt. Und der gute Mann das auch noch gefilmt hat. Ihr werdet sehen, wenn das Rennvideo rauskommt, da setze ich mich gleich demnächst mal ran, wenn der Podcast fertig ist und online. Ja, ich war froh, im Ziel zu sein, aber ich muss sagen, dass Hamburg sicher eine Reise wert ist. Die Stadt, das Rennen, die Community. Also das war schon toll. Es war eine tolle Stimmung. Also hinten draußen an der Brücke, Jungs, Mädels, wenn einer von euch zuhört, das war echt irre, was ihr da gemacht habt. Da stand niemand, der aussah, als würde er Triathlon machen. Oder wäre es sportlich? Also sie hatte niemand Sportklamotten an oder so, aber es waren lauter junge Leute, die hatten, glaube ich, 3 Riesenboxen dabei. Die haben da getanzt und Musik gemacht. Das war irre. Also das war richtig geil. Das hat Spaß gemacht, jedes Mal da vorbeizukommen. Und das fand ich halt schon sehr, sehr toll. Auch die ganzen Helfer an den Versorgungsstationen waren super lieb, super nett, haben sich gekümmert. Alles großartig. Was für mich eben so ein Problem war, war das Wetter. Das Wetter und die Kälte, das mag ich einfach nicht. Da kann ich mich nicht für erwärmen. Kleines Wortspiel. Ich möchte vielleicht auch noch ein paar andere Punkte sagen, die vielleicht, wenn von Ironman jemand zuhört, da auch gerne dankenswerterweise mit aufnehmen kann. Es war, würde ich sagen, durchweg positives Rennen von Ironman, die Orga. Das Shirt finde ich total geil. Also, es ist ja eigentlich ein Pulli. Der Rucksack, ja. Ja, ist okay. Ich hatte schon schlechtere, ich hatte aber auch schon bessere. Aber das ist ja auch immer Ansichtssache. 2 Punkte sind mir aufgefallen, die möchte ich hier ansprechen. Punkt 1, also im After-Race-Versorgungsbereich kann man echt optimieren. Das war gut da, die Leute waren auch sehr bemüht. Aber Kartoffelbrei, eine heiße Brühe, ein paar Franzbrötchen, Laugenstangen und ein bisschen Obst plus ein kleiner Pizzawagen, der jedem so 2 kleine Stückchen Pizza gemacht haben. Das ist nett, aber nach einer Langdistanz. Also, wenn man sich anguckt, was man im Allgäu bekommt, dann muss Ironman sich da wirklich beschämt in die Ecke stellen. Also, jede Portion Kässpätzle war besser gewesen. Und in Rot kommt man hinten rein, da stehen 2 Damen, die fragen einen, wie man sein Brötchen geschmiert bekommen haben möchte. Also, so, da finde ich, es war vieles gut und ich möchte kein Bashing hier betreiben, was Ironman angeht. Ich bin größtenteils zufrieden, aber das ist ein Punkt, da könnt ihr wirklich besser werden. Und der zweite Punkt ist, da müsst ihr besser werden. Bei so einem Wetter sollten die Duschen warm sein. Ich hatte beim Duschen circa 10 Sekunden warmes Wasser und den Rest des Duschzyklus, bis die Dusche wieder ausging, war eiskalt. So, das heißt, ich habe einmal kurz warm geduscht, gemerkt, dass es schweinekalt wird. Dann habe ich mich eingeseift, gehofft, dass beim zweiten Mal genug warmes Wasser kommt, um das Duschgel wieder loszuwerden und habe es dann bleiben lassen. So, es ist natürlich doppelt doof, wenn man sich eigentlich auf die heiße Dusche nach so einem kalten Tag freut. Also, das sind 2 Punkte. Bitte, setzt euch daran, optimiert das noch. Macht das nächste Mal besser. Das wäre echt schön. Weil ich war nicht der Einzige, wenn man dann aus der anderen Duschkabine irgendwelche Schreie hört, dann weiß man, dass man nicht alleine ist mit dem kalten Wasser. So. Mhm. Und dann würde ich gerne auch noch was dazu sagen. Es gibt Regeln im Triathlon. Für alle, die jetzt, also die First-Timer-Quote war extrem hoch. Mehr als die Hälfte hat den ersten Ironman gemacht. Leute, es gibt Regeln. Ihr dürft euch nicht verpflegen lassen durch Leute, die euch an der Strecke ständig hinterherlaufen. Ihr dürft nicht rechts überholen. Ihr dürft nicht quasi Windschattenzug spielen, um irgendjemanden über die Radstrecke zu bringen. Und ihr dürft auch nicht irgendwelche Leute blockieren, weil ihr denkt, ihr müsst nebeneinander fahren und euch unterhalten. So, ich weiß, es ist schwer und es ist anstrengend. Ich habe geflucht und ich habe gelitten und ich hatte Schmerzen. Aber das geht uns allen so. Und ich habe zum Beispiel, ich hätte gerne auch Hilfe angenommen. Eine Decke wäre schön gewesen, ein bisschen warmer Tee wäre nett gewesen. Leute, ihr dürft euch keine Pullis angeben lassen. Und ihr dürft euch nicht irgendwas zu essen geben lassen und hier und das. Wenn ihr einen Ironman machen wollt, wenn ihr eine Langdistanz machen wollt, haltet euch an die Regeln, macht's alleine, leidet und kommt ins Ziel. So ist der Deal. So, das nur ganz kurz. Es wäre schön, wenn man sich da so ein bisschen dran halten würde. Und ich freue mich auch auf Rot, weil in Rot sind extrem viele Kampfrichter. Ich habe auf der Laufstrecke in Hamburg zweimal einen Kampfrichter gesehen, auf 40 Kilometern. Das liegt nicht an den Kampfrichtern, das liegt auch immer ein bisschen am Veranstalter, denn das nur dazu. So, und dann großes Dankeschön nach Uhlenhorst. Da möchte ich nämlich einmal ganz kurz erwähnen, wenn ihr da Pizza essen wollt. Die Pizzeria Casanova ist echt gut. Wir haben da zweimal Pizza bekommen. Und das war nämlich dann so das tolle Ding. Wir sind dann Sonntagabends Fahrrad ausgecheckt. Dann, ich wollte eigentlich nicht mehr Fahrrad fahren, aber Wetter war scheiße und war schon spät. Dann habe ich gesagt, komm, dann fahren wir mit dem Rad zurück. Lotte hat ein Leihrad ausgeliehen, dann sind wir da quasi wieder Richtung Norden gefahren, an der Außenalster lang und haben geguckt, dass wir noch eine Pizza bekommen und hatten echt Glück. Und es ist natürlich dann toll, wenn man mit drei Beuteln ankommt und mit der Medaille um und dem Fahrrad, dann standen wir vor der Pizzeria und haben gefragt, gibt's denn noch Pizza? Ja, ja, klar. Und du hast heute mitgemacht. Und dann waren wir sofort im Gespräch drin, haben wir schnell Pizza bestellt und mussten auch, also wir haben gewartet, aber wir haben das dann quasi, haben da gequatscht mit wahrscheinlich so einem Art gewerbetreibenden Stammtisch, weil der uns angequatscht hat.
Unternehmerstammtisch,
weil der uns angequatscht hat, das war nämlich der Besitzer von der Pizzeria. Dem haben wir dann alles Mögliche erklärt. Der hatte das auch schon gehört von diesem Anschlag. Und dann hat er das den anderen, die da saßen, guckt mal, der hat da heute mitgemacht, das ist so und so viel. Und dann saß da gleich noch einer dabei und ich muss einmal ganz kurz den Namen nachgucken, das war nämlich...
Ich weiß ihn.
Bitte?
Der Kurt Pritsch von der Bäckerei Pritsch.
ja, der Seniorchef von der Bäckerei, der fand das auch gleich ganz toll und hat ein Foto von der Medaille gemacht und wollte alles wissen und hat dann gesagt, morgen, ihr kommt zum Frühstück, dann lade ich euch ein. So, und das hat er tatsächlich gemacht. Wir waren dann morgens noch beim Bäcker Pritsch frühstücken. Und haben uns dann noch unterhalten, der Juniorchef war dann auch noch da und die Leute, die am Nebentisch saßen, haben auch noch gefragt und ein Jogger kam vorbei und hat mir noch gratuliert, weil er das Shirt gesehen hat, also irre. So, und das fand ich halt das Tolle, das ist sicher nicht überall in Hamburg so, aber die waren so offen, die Menschen da, also alle, die wir in Hamburg getroffen haben, wir konnten mit allen quatschen, die waren alle nett und alle super. Da haben wir gemerkt, da war niemand dabei, der jetzt gesagt hat, so ein Scheiß, sondern die waren alle total begeistert und vielen Dank fürs Frühstück. Also es war echt lecker. Es hat uns sehr gefreut. Und wenn wir wieder in Hamburg sind, kommen wir auf jeden Fall nochmal vorbei. Das wollte ich nur einmal noch ganz kurz erwähnen, weil das hat uns den Aufenthalt irgendwie dann doch noch mehr versüßt eigentlich, dass die da alle so nett waren.
Ja, absolut. Also es war wirklich cool zu sehen, wie begeistert die Leute davon sind, auch wenn sie null Ahnung von Triathlon haben. Wir wurden von einem Auto auf der Straße angehupt und gefragt, seid ihr den Marathon mitgelaufen? Und dann sagte ich, nein, Ironman! Und also habe natürlich auf Short hingewiesen und dann hat derjenige im Auto auch nochmal gratuliert, vom Straßenrand quasi, wir auf dem Fahrrad, er im Auto. War irgendwie eine wirklich skurrile Situation, aber irgendwie total schön, wie begeistert die Leute davon waren oder wie viel Anerkennung sie auch gezollt haben für diese Leistung. Und ja, der Großteil der Leute, die wir getroffen haben, war wirklich extrem nett, extrem interessiert und extrem supportive. Und viele von denen haben natürlich auch das verurteilt, was da eben in Kirchwerda passiert ist. Das wird sich zeigen, was da wirklich die Ursache war, aber die Stimmung in der Stadt an sich war wirklich pro Ironman, pro Triathlon und ganz, ganz viele haben eben auch an der Strecke direkt angefeuert.
Und die Jungs im Auto, die sahen überhaupt nicht so aus, als hätten sie was mit Sport am Hut, aber die trotzdem und gratuliert haben sie und das stimmt, das war wirklich, es war einfach nett und deswegen, also war eine Reise wert. Ich weiß nicht, ob ich nochmal dahin gehe. Also, ich gehe nochmal nach Hamburg, aber ob ich den Ironman da nochmal mache. Alleine wegen Wetter. Sonst gar nichts. Alleine wegen Wetter weiß ich nicht, ob ich das nochmal mache. Aber Lotta, falls du mal eine Langdistanz machen willst, das Wetter dort wäre wahrscheinlich perfekt für dich.
Ja, also ich möchte mich jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ehrlich gesagt hat mir das wirklich Bock gemacht, das zu sehen. Also so ganz generell kriege ich immer, wenn ich irgendwo bei Triathlon-Veranstaltungen bin, Bock. Ob es eine Kurzdistanz oder eine Mitteldistanz oder eine Langdistanz ist, ganz egal. Und ich bin ja eigentlich jemand, der nicht sagt, man muss unbedingt eine Langdistanz gemacht haben, weil ich persönlich habe noch keine gemacht aus diversen Gründen. Zwei davon sind meine Schienbeine. Und ich würde das tatsächlich gerne machen, habe es aber bisher noch nicht hinbekommen, dass meine Schienbeine on point ja, in einem Rennen auch wirklich bereit waren, einen Marathon zu laufen. Also beziehungsweise den einen Marathon, den ich gelaufen bin, habe ich dann mit 2 Monaten Knochenmarksödem bezahlt und deswegen bin ich da ein bisschen vorsichtig, weil ich nicht unbedingt eine Stressfraktur mir holen möchte, die dann eben länger dauert. Aber ja, es macht extrem Bock und gerade auch angesichts des Ziels, die Frauenquote zu heben, wäre es mir auch noch mal ein Anliegen. Wir haben auch im Vorfeld bei der Pressekonferenz kurz mit, wie gesagt, dem Ironman-Chef und auch einem nicht Senator, sondern
Staatssekretär.
Staatssekretär gesprochen über das Thema Frauenquote und warum die immer noch so niedrig ist, obwohl sie bei diesem Rennen wohl in den 9 Jahren immer weiter gestiegen ist auf inzwischen 15%. Finde ich wirklich sehr, sehr traurig, dass sie so niedrig ist und man hat es auch echt gesehen. Es war sehr, sehr testosterondominiertes Rennen, hat man manchmal auch im Finish-Bereich gehört, wie dann noch irgendwelche, ja, aus meiner Sicht lächerlichen Schreie da ausgestoßen werden mussten und die Frauen sind einfach so ins Ziel gekommen und haben sich gefreut. Na gut, auf jeden Fall. Ich muss selber an mir arbeiten, um vielleicht diese Frauenquote mal endlich zu heben. Bin sicherlich nicht die Einzige. Aber ja, das wäre auf jeden Fall ein Ziel, was ich auch noch auf dem Zettel hätte. Und auf Hamburg hätte ich auch Bock.
Ja, siehst du, dann war es die Reise gleich doppelt wert.
Ja, genau. Also, wie gesagt, ich verspreche nichts. Ich habe auch Jonas Deichmann eigentlich schon zweimal die Hand gereicht und habe es noch nicht eingelöst. Ja, ich arbeite dran.
Über Versprechen, die wir Jonas gegeben haben, reden wir erstmal nicht.
Jetzt
Die
wissen es
Faust,
eh alle.
ja, ich schulde ihm auch noch 115 Langdistanzen oder so. Aber
What?
anderes Thema, nächster Podcast. Für heute sind wir erstmal fertig. Wir erholen uns. Wir müssen erstmal noch Wäsche waschen und den ganzen Scheiß machen. Aber jetzt ist der Podcast mal fertig. Video kommt am Wochenende. Und wer noch nicht bei Instagram reingeschaut hat, der kann das jetzt nachholen. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Bis dahin, euch viel Spaß beim Training. Trainiert für uns ein bisschen mit, weil ich muss ja Pause machen. Und ja. Dann bis zum nächsten
Macht's gut, bis denne.
Mal. Ciao, ciao.